Damit will ich aber nicht sagen, dass Japan alle Probleme gelöst hat oder dass nur als auf das überlegene Gesundheitssystem zurückgeführt werden kann. Aber es gibt auf jeden Fall Lösungen, die interessant sind und die in der deutschen Debatte wenig wahrgenommen werden, weil kaum jemand gewöhnt ist, für bestimmte Dinge nach Japan zu schauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Martin und Rudi.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Steffen. Schön, dass ihr da seid. Steffen, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ja, normalerweise würde ich wahrscheinlich ein Bier trinken, da wir uns aber ein bisschen früher am Tag treffen und ja auch noch ein bisschen was passieren muss arbeitsmäßig, habe ich mich für einen Kaffee entschieden.
Ja, sehr schön. Immerhin, dann Prost und einen guten Start in den Tag euch.
Prost.
Prost.
Ja, hallo Steffen, auch von meiner Seite. Ich darf dich heute kurz vorstellen. Du hast Politikwissenschaft, Wirtschaft und Japanologie an der LMU studiert in München und hast danach an der Uni Heidelberg am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft promoviert. Und im Moment hast du die Vertretungsprofessur für Politik und Wirtschaft Japans an der FU Berlin inne. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, und in der heutigen Folge möchten wir uns auch mit dem Thema Japan mit dir auseinandersetzen und uns angucken, was die japanische Wirtschaft zu einem sogenannten Sonderfall macht und wie sich der demografische Wandel in Japan auf den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme auswirkt und inwiefern ähnliche Entwicklungen auch Deutschland aufgrund seiner alternden Bevölkerung bevorstehen. Zunächst aber einmal an dich die vielleicht naheliegende Frage: Wie bist du dazu gekommen, dich mit der japanischen Politik und Wirtschaft zu beschäftigen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe damals an der LMU angefangen, Politik zu studieren. Also da war ich mir sicher, was mein Hauptfach sein wird. Und dann brauchte ich noch zwei Nebenfächer. Dann war ich mir auch relativ schnell sicher, dass ich Wirtschaft studieren möchte. Und dann war aber noch ein Nebenfach übrig. Und dann habe ich kurz geliebäugelt mit Geschichte. Das war mir aber viel zu voll. Also das waren sehr, sehr viele Studierende. Und dann dachte ich, ich mache etwas, wo ich mich gar nicht auskenne. Und wo vielleicht der Lerneffekt am größten ist. Und dann bin ich irgendwie auf Japanologie gekommen, war in der Sprechstunde und habe mich informiert, ob Japanisch sehr schwer sei zu lernen. Da wurde mir versichert, das sei nicht so. Hm. Und dann habe ich es tatsächlich auch gewagt. Ja, aber war ein bisschen schwieriger als als mir versprochen wurde.
Okay. Ja, witzig. In unserer letzten Folge haben wir mit Doris Fischer, die Professorin für die Wirtschaft Chinas ist, in Würzburg geredet und sie ist ähnlich, glaube ich, zu dem Thema China gekommen, dass es eigentlich war, sie wusste nicht so ganz, was sie noch nehmen soll und dann sehr glücklich geworden ist damit. Ja. Mhm. Bist du auch glücklich mit deiner Entscheidung?
Auf jeden Fall. Also ich finde das in vielerlei Hinsicht ein sehr faszinierendes Land und gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht, das ist auch etwas, was mich, glaube ich, ursprünglich interessiert hat, weil das waren noch so die Ausläufer, als man Japan als konkurrierende Wirtschaftsmacht und aufsteigende Wirtschaftsmacht diskutiert hat. Und dann aber war auch gleichzeitig die Bubble Economy, also als Japan boomte und dann plötzlich dieser Boom vorbei war. Also in dieser Zeit habe ich sozusagen mein Studium angefangen. Das war eben sehr, sehr interessant zu schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm. Ja, spannend.
Ja, super. Ich würde sagen, wir gehen dann in die erste Runde und besprechen mit dir die Besonderheiten der japanischen Wirtschaft. In unserer 67. Folge zur Wirtschaft Argentiniens haben wir mit dem Zitat begonnen: Es gibt vier Arten von Ländern: Industrieländer, Entwicklungsländer, Japan und Argentinien. Im Anschluss wurden wir wiederholt von HörerInnen gefragt, was denn mit der japanischen Wirtschaft, was es mit der auf sich hat und warum diese so ein Sonderfall ist. Und genau dieser Frage wollen wir im ersten Teil der heutigen Folge mit dir nachgehen. Japan und Deutschland sind beides Volkswirtschaften, die sehr auf den Export ausgerichtet sind. Kannst du uns kurz sagen, inwiefern sich die wirtschaftlichen Systeme der beiden Länder unterscheiden und was da eben die Gemeinsamkeiten sind?
Ja, also in den meisten Disziplinen oder in der Forschung war sehr lange die Meinung, glaube ich, dominant, dass Deutschland und Japan eigentlich sozusagen eine Gruppe bilden. Gibt ein berühmtes Buch des britischen Soziologen Ronald Dorr, der nannte das Germany, Japan versus the Anglo-Saxons. Mhm. Und also da ist sozusagen das Hauptargument, dass sie ähnliche institutionelle Strukturen haben, exportorientiert, wie du gesagt hast, aber auch so einen starken sozialen Aspekt, gerade was den Arbeitsmarkt angeht, ist es stark reguliert. Man setzt nicht so stark auf den externen Arbeitsmarkt beispielsweise. Aber inzwischen würde ich sagen, dass die Unterschiede doch ein bisschen größer geworden sind. Also Japan exportiert gar nicht so stark wie Deutschland. Also es hat auch sicherlich damit zu tun, dass wir die EU haben und natürlich Europa auch geografisch viel verschränkter ist. Aber der Exportanteil in Japan geht tatsächlich auch zurück. Das liegt unter anderem auch daran, dass viel mehr im Ausland produziert wird. Produktionsstätten in den USA ist, glaube ich, bekannt. Also alle großen japanischen Autohersteller produzieren sehr, sehr viele Autos in den USA. Aber es gibt eben auch viele Produktionsstätten und immer mehr in Vietnam, Südostasien und anderen Ländern. Das heißt, es wird sehr viel vor Ort produziert oder von anderen Ländern exportiert und nicht mehr unbedingt aus Japan.
Erstmal wirkt es jetzt ja so, okay, Japan ist vielleicht ähnlich wie Deutschland, macht Japan jetzt noch nicht zu so einem Sonderfall und nicht, ja, dass es eine eigene Kategorie an Wirtschaftssystem hätte. Ich glaube, eine Sache, die Japan sehr stark aus wirtschaftlicher Sicht von anderen Ländern unterscheidet, ist die extrem hohe Staatsverschuldung. Während die schon seit langer Zeit bei über 100% des BIP liegt und aktuell, glaube ich, ungefähr bei 237% liegt, also deutlich, deutlich höher als in fast allen anderen Ländern. Und trotzdem ist die japanische Währung, der Yen, ziemlich stabil und das Land steht auch nicht wie Argentinien vor einer Staatspleite, sondern steht eigentlich auch ganz stabil da. Mhm. Wie funktioniert das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, also ich habe jetzt auch im Sommer mit dem ehemaligen Beamten aus dem Kabinettsbüro, also aus der Regierung gesprochen, der lange Zeit sozusagen die Hauptstatistiken dafür zusammengetragen hat. Mhm. Und da haben wir natürlich auch darüber diskutiert. Und man kann sagen, es gibt vielleicht so zwei Ansichten. Die eine ist, das ist ein Problem, quasi eine Zeitbombe und irgendwann wird das die japanische Wirtschaft massiv betreffen und eben auch die Politik unter Druck setzen, dass sie den Haushalt konsolidiert, die Steuern massiv erhöht und andere Wege geht, damit sie sozusagen die Schulden zurückfährt. Das würde ich aber sagen, ist nach wie vor die Minderheitsposition, wenn man auch Ratingagenturen und so weiter fragt, da ist eigentlich niemand wirklich beunruhigt. Warum ist das so? Ein Grund ist, dass Japan über sehr hohes Vermögen verfügt, also sehr hohes Staatsvermögen. Das ist zum einen gebaute Infrastruktur. Die kann man jetzt natürlich nicht ohne weiteres verkaufen. Man kann vielleicht noch ein paar Straßen zu Mautstraßen machen und solche Dinge. Aber das ist auch nur ein Teil. Dann hält Japan sehr, sehr viele amerikanische Staatsschulden. Die kann man theoretisch verkaufen, wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen bei der amerikanischen Regierung. Also auch da gibt es Beschränkungen, aber das sind Vermögenswerte, die da sind. Mhm. Und der wichtigste Grund ist, dass es eine sehr, sehr hohe inländische Nachfrage nach den JGBs, also Japanese Government Bonds, gibt, also nach den Staatsschuldentiteln. Im Moment ist es vor allem die Zentralbank, die Bank of Japan, die hält fast über die Hälfte der Staatsschulden. Und davor waren es quasi staatliche Einrichtungen wie die Postbank, die damals noch staatlich war, und auch die Sozialversicherung, die Rücklagen gebildet hat, die massiv japanische Staatsschulden gekauft haben. Also im Grunde genommen hat der Staat sich selber die Schulden abgekauft und tut es auch immer noch. Und das konsolidiert sozusagen den Anleihemarkt extrem. Und deswegen kommt da auch nicht wirklich Druck auf, dass die Leute jetzt Angst bekommen, dass es demnächst krachen könnte. Man sieht im Moment allerdings, das muss man auch dazu sagen, dass die Bank of Japan will jetzt sozusagen ihre Anleihenkäufe zurückfahren. Und die Frage ist, wer kauft das jetzt, wenn die Zentralbank das nicht mehr kauft? Und im Moment sieht man halt, dass es sozusagen einen Angebotsüberschuss gibt und man weiß noch nicht so genau, wer das jetzt kaufen soll, wenn es der Staat nicht mehr kauft. Also das ist sicher auch manageable, aber das ist halt noch eine ungelöste Frage.
Steffen, was mit einer hohen Staatsverschuldung ja zumindest sicher mit einhergeht, kann man sagen, ist auf jeden Fall die Angst vor Inflation. Und kannst du vielleicht da auch nochmal sagen, wie da der Stand ist? Weil unseren Recherchen nach scheint ja eher Deflation gerade die Gefahr zu sein in Japan.
Nicht aktuell, aber über viele Jahre war es tatsächlich Deflation. Mhm. Und auch die Regierungspolitik war oft darauf ausgerichtet, sozusagen ein bisschen Inflation zu kreieren, in der Hoffnung, dass die Menschen dann auch anfangen zu konsumieren und damit eben die Binnennachfrage stützen, weil man das Gefühl hatte, bei Deflation und bei der Erwartung sinkender Preise, dass die Leute eher abwarten. Ob sich das jetzt wirklich volkswirtschaftlich so durchgeschlagen hat, das kann man sicherlich diskutieren. Im Moment ist aber allerdings so, dass Japan tatsächlich eine Inflation hat und das ist ziemlich ungewohnt, weil man seit 30 Jahren quasi keine hatte oder zum Teil eben sogar Deflation und jetzt steigen die Preise auf einmal ziemlich stark. Es steigen auch die Löhne, was natürlich sehr schön ist, aber sie steigen nicht so stark wie die Preise. Also Reallöhne sind immer noch hinken hinterher. Und das ist eine völlig neue Situation für junge JapanerInnen. Die haben das sowieso noch nie erlebt, dass es Inflation gibt. Mhm. Und man merkt auch, dass es politisch durchaus zu einer gewissen Instabilität führen kann. Also bei der letzten Wahl haben wir gesehen, dass eben jetzt auch populistische Parteien am extrem rechten Rand sehr, sehr großen Zulauf haben. Das wird jetzt oft mit Migration erklärt. Aber ich denke, dass diese Inflationserfahrung da eine wichtige Rolle spielt, die die Leute verunsichert.
Und jetzt aktuell kommt es zwar zur Inflation, aber wir haben es eben schon gesagt, Japan hat schon sehr, sehr lange eine sehr hohe Staatsverschuldung, die auch lange weiter angewachsen ist. Wie ging das zusammen, dass es trotz der hohen Staatsverschuldung eher deflationäre als inflationäre Tendenzen gab? Oder was sind die Gründe dafür?
Ja, also die Zentralbank war ja einer der ersten, die sozusagen eine Niedrigzinspolitik verfolgt hat. Das kann man ganz gut sehen, wenn man die Zinssätze der wichtigsten Währungsräume miteinander vergleicht, dann ist Japan sozusagen allen anderen immer voraus. Und auch die Nullzinspolitik hat Japan quasi als erste eingeführt und auch
Vor den USA, oder?
Ja.
Okay.
Also die waren sozusagen allen Währungsräumen voraus. Mhm. Und der Hintergrund, und das ist vielleicht auch, warum das ganz interessant ist, Japan sich anzuschauen, ist, dass die allgemeine Wirtschaftsentwicklung nach 1945 in Japan ist ja durchaus vergleichbar. Also wir haben 30 Jahre nach 45, wo die Wirtschaft sehr stark wächst. Das ist sehr vergleichbar mit der Erfahrung in Westeuropa. Dann haben wir den Ölkrise, die hat auch zu einer Krise in Japan geführt. Aber in den 80er Jahren haben wir dann nochmal eine Hochwachstumsphase, wie wir sie in den anderen Industriestaaten eben nicht haben. Mhm. Und das hat sehr viel mit dem Immobilienmarkt zu tun. Und dann haben wir wieder Wachstumsraten von 5 bis 8 bis 10%, also für ein paar Jahre. Mhm. Und da kommt auch dieser Gedanke her, dass Japan sozusagen vielleicht irgendwann die USA sogar überholen kann, weil sie einfach so stark wirtschaftlich sich entwickelt. Und dann gibt es eben diesen Immobiliencrash und plötzlich ist das Wachstum weg. Und die Zentralbank versucht dann sozusagen mit dieser Niedrigzinspolitik, die es vorher auch schon gab, die Wirtschaft wieder zu beleben. Das ist, glaube ich, mit ein Hauptgrund.
Mhm. Können wir vielleicht einfach nur zum allgemeinen Verständnis, die Bank of Japan, was sagt die, ist eigentlich ihr Ziel? Ist es Preisstabilität oder haben die auch irgendwie, weil die können ja nicht Inflation als Ziel haben, hätten die ja über Jahrzehnte versagt, oder?
Es ist schon Preisstabilität, aber so ähnlich wie die EZB auch, so 2% so ein Korridor. So ein Korridor, so eine Zielmarke, die man versucht zu erreichen. Das ist auch explizit genannt, weil man eben auch Inflation braucht, um von den Staatsschulden ein bisschen runterzukommen. Und man auch davon ausgeht, mit ein bisschen Inflation ist die wirtschaftliche Dynamik auch eine bessere.
Jetzt sind wir auf diesen Zug aufgesprungen, als quasi erstes Thema über die Staatsverschuldung zu reden, weil es vielleicht das ist, was einem als erstes in den Kopf kommt, wenn man an Japan denkt. Denkst du, dass diese Fixierung auf die Staatsverschuldung sinnvoll ist? Und beziehungsweise, wo siehst du die Grenze? Kann Japan sich noch weiter verschulden oder ist da irgendwann auch ein Limit erreicht, wo man sagen würde, okay, hier ist wirklich eine Grenze, wo es dann wirtschaftlich unverantwortlich wird?
Das ist eine sehr gute Frage.
Und wahrscheinlich ich denke, auch eine sehr große Frage.
Eine sehr große Frage. Da gibt's, wie ich eingangs schon sagte, unterschiedliche Meinungen. Also ich würde sagen, die Ansicht, dass das noch eine auf die foreseeable future, also auf die nähere Zukunft weitergehen kann, stabil, die, glaube ich, dominiert nach wie vor. Wie gesagt, Vermögenswerte sind hoch. Das System, wie es jetzt ist, gibt es immer eine stabile Nachfrage nach den Staatsschulden. Es gibt also eher jetzt im Moment keinen Grund zu glauben, dass es plötzlich massiv verkauft wird und dadurch ein Problem entsteht. Aber wir sehen schon, dass es eine Herausforderung ist, weil natürlich auch die Zinsraten steigen. Also es wird teurer, sich zu verschulden, weniger attraktiv. Und dazu muss man auch sehen, dass die Staatsverschuldung jetzt in den letzten 10 Jahren auch nochmal massiv angestiegen ist. Aber die Summe, die der japanische Staat bezahlen muss für diese Schulden, ist tatsächlich zurückgegangen. Also man konnte zum Beispiel auch alte Staatsschulden mit neuen, die weniger hohe Zinssätze haben, austauschen. Und dadurch wurde es sogar billiger, obwohl der Schuldenstand sogar noch zugenommen hat. Das ist im Moment nicht mehr ohne weiteres möglich. Und deswegen ist es im Moment auch sehr spannend zu schauen, wie sich das jetzt politisch entwickelt. Die versuchen ja gerade eine Premierministerin ins Amt zu bringen. Aber der alte Koalitionspartner hatte sozusagen die Partnerschaft aufgekündigt. Und jetzt muss eben die designierte Premierministerin eine Koalition schmieden. Und da sind die Interessen eben sehr, sehr unterschiedlich. Also die meisten Oppositionsparteien sagen, man müsste eigentlich noch mehr Schulden machen und mehr fiskalisch eingreifen. Und auf der anderen Seite ist eben halt auch der Druck größer, weil die Kosten neuer Schulden einfach doch deutlich steigen.
Steffen, du hast ja gerade schon gesagt, dass es diesen Immobiliencrash gab. Und seit den 1990er Jahren hatte man dann irgendwie eine Stagnation, die auch irgendwie weiter anhaltend ist. Und du hast jetzt diesen Immobiliencrash so ein bisschen angebracht. Die Frage ist dann noch so, gibt es noch andere Gründe, die zu dieser Stagnation beitragen, die jetzt seit über 3 Jahrzehnten irgendwie so stattfindet?
Ja, also die Bubble-Economy und den Einfluss kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, weil eben auch das Wachstum und die Bewertung einfach so extrem hoch waren und dann dieser Crash auch einfach sehr, sehr tief gewesen ist. Und die Auswirkungen, glaube ich, merkt man bis heute, und es ist auch jungen JapanerInnen einen absoluten Begriff, die lange nach der Bubble-Economy geboren wurden, was diese Zeit war und warum die so wirkungsmächtig ist. Also der Crash ist natürlich das eine. Das zweite ist, dass man nicht genau wusste, wie man damit jetzt umgeht. Man hatte halt ganz viele Banken, die auf Non-Performing Loans saßen, und da war jetzt die Frage, wie hilft man den Banken, diese loszuwerden, damit sie wieder in die Lage versetzt werden, weitere Kredite zu vergeben. Ja. Und das ist nach der Meinung der meisten Experten, glaube ich, so mittelgut gelungen. Also Japan wird häufig als Negativbeispiel, wie man es am besten nicht machen soll, wahrgenommen. Und ich glaube, die Lehren sehen wir auch ein bisschen bei der globalen Finanzkrise. Da wussten dann die Zentralbanker und auch die Regulierer schon viel besser, wie man damit umgehen soll. Das wusste man bei Japan damals noch nicht so gut. Das war so ein gewisser Lernprozess. Und dann hatte Japan auch das Pech, dass 1997 die Asienkrise kam. Und die hat dann sozusagen allgemein das Gefühl vermittelt, dass diese Hochwachstumsphase der 80er und frühen 90er Jahre nicht wieder zurückkommen wird. Also bis dahin dachte man, okay, das ist vielleicht ein vorübergehendes Phänomen. Und irgendwann sind wir wieder auf diesem Wachstumspfad, weil alles andere ist ja immer noch da. Also die innovativen japanischen Unternehmen, die leistungsbereiten ArbeitnehmerInnen und so weiter. Daran hat sich ja nichts verändert. Aber mit 1997 kann man sagen, hat sich dann allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass es so nicht mehr werden wird. Und dann war die Frage, wie geht man damit um und kann man vielleicht auch mit weniger Wachstum vielleicht auch ganz gut leben?
Ein Ansatz, um dieser Stagnation
ich müsste noch eine Sache ergänzen, genau. Und was dann natürlich dazukommt, und das ist ja auch Thema heute, ist die Demografie. Also je weiter wir in die 90er und dann die frühen 2000er gehen, desto stärker sehen wir auch, dass die Demografie sich niederschlägt. Und dann gibt es auch zunehmend das Argument, dass wahrscheinlich Japan gar nicht mehr so stark wachsen kann, weil es eben auch von der Demografie gar nicht mehr die Voraussetzungen hat. Also schon seit 2000 9, meine ich, geht die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter zurück und die Bevölkerung an sich sinkt auch. Also das ist ja ganz anders als in Deutschland, obwohl wir auch stark altern. Aber in Japan sehen wir das halt, dass es wirklich die Bevölkerung abnimmt, es weniger Menschen gibt im arbeitsfähigen Alter. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung zunehmend beeinflusst.
Mhm. Und gleichzeitig hast du gesagt, auch rechte Tendenzen da sind, die sozusagen Bevölkerung von außen sozusagen eher blockieren. Okay.
Das ist etwas Neues. Also diese Partei, die jetzt Zulauf hatte, und ich war jetzt auch im Sommer in Japan, habe ein bisschen den Wahlkampf gesehen. Also man hat richtig gemerkt, dass da großes Interesse ist. Also standen sehr, sehr viele Leute auch bei den Wahlkampfveranstaltungen, haben sich das angeschaut. Normalerweise gehen die Leute da einfach desinteressiert vorbei, aber da sind viele stehen geblieben und haben sich das angehört. Mhm. Auch da muss man natürlich erstmal sehen, ob sich das verstetigt. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist einfach ja ein Medienphänomen und da ist nicht wirklich viel Substanz dahinter. Und es gibt auch viel zu wenig Migranten in Japan, als dass die Leute sich so wahnsinnig Sorgen darüber machen könnten. Aber es fallen halt doch sehr viele Parallelen auf zu solchen Parteien wie in anderen Ländern. Es gibt auch sehr viel Austausch, Ideenaustausch. Mhm. Für mich spricht eher dafür, dass wir eigentlich eine Entwicklung haben, wie wir sie in den anderen Industriestaaten auch sehen. Und dass sich das jetzt in Japan eben auch zeigt, wie auch in Spanien galt der, glaube ich, auch lange als immun. Das ist jetzt einfach so.
Genau, jetzt hast du ja schon dargelegt, was so die Gründe sind für diese lange Stagnation. Das sind ja auch schon, sagen wir mal, substanzielle Gründe. Natürlich wollte man das jetzt in Japan aber auch nicht so hinnehmen, sondern hat immer wieder versucht, auch was dagegen zu tun. Ein Begriff, der da irgendwie oft fällt, sind die Abenomics, die zurückzuführen sind auf den früheren Premierminister Shinzo Abe, der die Abenomics 2012 gestartet hat, um der Stagnation und Deflation ein wirtschaftspolitisches Programm entgegenzusetzen. Kannst du uns kurz erklären, was war die zentrale Idee hinter diesem Programm mit den sogenannten drei Pfeilen? Und hat der Plan funktioniert?
Ja, sehr gute Frage. Mit Abenomics, also das ist vor allem erstmal ein Slogan, der ja gute Resonanz gefunden hat und ja, glaube ich, auch das Image von Abe und von Japan, glaube ich, wirklich nach vorne gebracht hat. Also ob es wirklich so viel Substanz hat, darüber kann man lange sprechen, aber man sieht ganz deutlich, dass zum Beispiel ab 2012 plötzlich die Aktienkurse extrem stark steigen. Und das ist fast, geht es einher mit der Amtsübernahme von Abe. Was ist der Grund dafür? Das ist ein Wandel in der Geldpolitik. Mhm. Also die Zentralbank fängt dann an, Anleihen auch von Unternehmen zu kaufen, ETFs zu kaufen. Und die Unternehmensbewertungen gehen einfach in die Höhe. Also das, was wir als Quantitative Easing kennen, das betreibt Japan eben, glaube ich, noch etwas stärker als andere Zentralbanken. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptelement, würde ich sagen, von Abenomics, dass Abe erstmal den Gouverneur der Zentralbank austauscht und dieser Gouverneur dann eine Politik umsetzt, die sozusagen dem hilft. Und da sehen wir auch die stärksten Änderungen. Dann ein Pfeil, also das ist der eine Pfeil, eine neue Geldpolitik. Dann gibt es den zweiten Pfeil, das ist eine Strukturreform. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele kritische Stimmen. Ich glaube, es gibt keine Regierung, die Strukturreformen wagt oder versucht, die dann nicht dafür Kritik bekommen, das ist zu wenig oder es ist zu radikal oder wie auch immer. Was man aber Abe und seiner Regierung wirklich zugutehalten muss, dass sie zum Beispiel die weibliche Erwerbstätigkeit sehr stark gefördert haben, was erstaunlich ist, weil Abe selber am rechten Rand der LDP, also der konservativen Regierungspartei, steht und wirklich nicht dafür bekannt ist, ja, sozial sehr progressiv zu denken. Aber die Regierung hat wirklich das sehr, sehr stark forciert und wir sehen auch, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen deutlich gestiegen ist seit 2012. Und das hat tatsächlich auch was gebracht. Dann gab es immer Versuche, die Unternehmen dazu zu bringen, die Löhne zu erhöhen, weil das ausbleibende Lohnwachstum oder die sinkenden Reallöhne in Japan wirklich ein Problem sind, weil natürlich auch die Leute dann nicht erwarten, dass es in Zukunft deutlich besser wird. dann auch zurückhaltend sind mit ihrem eigenen Konsum und so weiter. Und das ist ein Punkt, der so mittelprächtig gut funktioniert hat. Also man hat den Mindestlohn sehr stark erhöht und das hatte durchaus Effekte. Also wenn wir schauen, wer hatte nennenswertes Lohnwachstum, dann sind es vor allem die ArbeitnehmerInnen im Niedriglohnbereich oder im unteren Lohnbereich und auch Frauen haben deutlich zugelegt. Wir haben immer noch eine sehr, sehr große Lohnlücke in Japan. Aber wenn wir jetzt nur schauen, wer hat jetzt relativ gesehen zugelegt oder profitiert von dem Ganzen, dann sind das tatsächlich Gruppen, die davor lange Zeit eher am Rand standen.
Ja, interessant.
Und der, ja, vielleicht soll ich noch ergänzen, der dritte Pfeil sollte dann fiskalische Konsolidierung sein. Da kann man, glaube ich, ganz klar sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also im Gegenteil, das ist aber auch nicht nur die Schuld der Regierung Abe. Es kam ja auch die Pandemie dazu. Die hat auch nochmal einen ordentlichen Anstieg an der Staatsverschuldung verursacht. Und das ist wahrscheinlich auch in dem Fall die richtige Wahl gewesen, aber es hat letztlich eigentlich nicht dazu geführt, dass wir eine nennenswerte Konsolidierung gesehen haben.
Kam das erst mit Abe, diese Konsolidierungsidee, oder waren das davor auch schon so Themen, oder hat er das jetzt irgendwie war das vorher auch schon so ein Thema, oder hat er das erst aufgegriffen?
Ja, also wenn ich darf, würde ich da gerne ein bisschen ausholen, wenn man das historisch betrachtet, dann ist es sehr, sehr interessant, weil Japan jetzt an einer ganz anderen Position ist, wo man wenn man das historisch betrachtet, Japan vermuten würde. Bis in die 1990er Jahre war Japan ein kleiner Staat mit relativ wenig Staatsverschuldung, mit relativ niedrigen Steuern und hohem Wirtschaftswachstum und relativ hoher sozialer Gleichheit. Also das ist eigentlich sozusagen, warum auch Japan so interessant ist und warum das vielleicht so als Sonderfall auch gilt, weil es sozusagen hohes Wachstum mit hoher sozialer Gleichheit verbunden hat, ohne dass man jetzt groß umverteilt hat wie in Westeuropa und immer mehr Sozialstaat aufgebaut hat, sondern im Gegenteil haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen wie in Westeuropa. Wir wollen keinen teuren Sozialstaat. Wir wollen nicht so massiv umverteilen. Wir setzen lieber auf andere Strukturen, die auch dazu führen, dass alle am Wirtschaftswachstum beteiligt sind. Aber wir brauchen nicht unbedingt den Staat dafür. Und das war die Grundidee. Und das hat auch lange Zeit recht gut funktioniert.
Ganz kurz, ja. Hat man das quasi durch relativ hohe Löhne erreicht? Also dann muss es ja über die Markteinkommen laufen, wenn man nicht umverteilen möchte, oder?
Genau, man hat eben auch dazu, also man hatte Strukturen gehabt, die dazu geführt haben, dass auch Arbeiter in der Produktion nach ähnlichen Maßstäben bezahlt werden wie White-Collar-Angestellte. Und wichtiger Bestandteil vom Lohn richtet sich eben auch nach der Betriebszugehörigkeit. Je länger, desto höher. Und es gibt Bonuszahlungen zweimal im Jahr. Und wenn natürlich alles wächst und die Unternehmen gut verdienen und ihre ArbeitnehmerInnen auch halten wollen, dann kann man sich vorstellen, dass diese Bonuszahlungen auch sehr hoch ausfallen. Also sie können mehrere Monatsgehälter ausmachen. Mm. Und solange alles wächst, ist alles schön und alle sehen auch den Fortschritt und merken ihn auch. Und wenn es eben dann zu einer Stagnation kommt oder zu einer Krise, dann werden eben ganz schnell die Bonuszahlungen gestrichen, zusammengestrichen und so weiter. Und dann sehen wir eben auch, dass diese Basislöhne über Jahrzehnte so gut wie gar nicht gestiegen sind. Mm. Nicht nennenswerte.
Okay, und
habe ich jetzt die Frage beantwortet?
Die Frage ging eigentlich um den bisschen Konsolidierungsgedanken.
Ja, genau, Entschuldigung.
Länger da ist.
Ja, genau, das war der Prozess, wie man das versucht hat zu organisieren, dass alle beteiligt sind. Insofern war es gar nicht großartig notwendig zu konsolidieren. Und man hat schon in den 1980er Jahren, dann hat man gemerkt, das ist sehr populär, das Rentensystem auszubauen. Tokio war zum Beispiel regiert von einem Sozialisten, der auch sehr populär wurde, weil er eben soziale Leistungen versprochen hat. Und da gab es eben auch den Druck, dass man das Rentensystem großzügiger gestaltet. Und da gab es dann gleich die Gegenhaltung, dass man aufpassen muss, dass wir eben keine Entwicklung haben wie in Europa, dass sozusagen die Staatshaushalte dann nicht mehr konsolidiert werden müssen oder aus den Fugen geraten sozusagen. Und dann hat man relativ schnell diese Expansion des Sozialstaates wieder beendet und sogar Reformen durchgeführt, relativ früh mit dem Argument, dass der demografische Wandel ja negative Konsequenzen haben wird und deswegen dann weniger großzügig sein muss. Also das hat schon ziemlich früh angefangen und wäre wahrscheinlich auch so weitergegangen. Und dann kam eben ab die Bubble Economy und die Überlegung, wir müssen jetzt die Wirtschaft in Gang bringen durch staatliche Konjunkturpakete. Und da von denen gab es einige und dann ab dann war sozusagen dieser Pfad verlassen, der eigentlich ursprünglich mal anders angelegt war.
Okay, dann kommen wir so ein bisschen mehr aus der Vergangenheit in die Jetztzeit, weil ganz aktuell passiert ja auch ganz viel in der japanischen Politik. Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, mit Tanae Takaishi soll zum ersten Mal eine Frau zur Premierministerin gewählt werden, während fast gleichzeitig dazu der Juniorpartner der LDP-Partei von Abe und Takaishi die seit 25 Jahren regierende Koalition auflöst. Falls die Regierung doch weiter Bestand hat und Tanae Takaishi Premierministerin wird, regiert eine Frau, die sich sehr an der Politik von Abe orientiert. Was erwartest du wirtschaftspolitisch in den nächsten Jahren, sollte das der Pfad sein?
Das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil der Druck für mehr Staatsausgaben ist sehr, sehr hoch und gleichzeitig werden die Möglichkeiten, mehr Schulden aufzunehmen, erschwert, weil es eben einfach teurer wird. Und das ist nicht einfach lösbar und also da wird sie sich bewegen müssen und auch die künftigen Koalitionspartner, die es sicherlich geben wird, bewegen müssen. Aber das wird noch auf jeden Fall interessant, also wie sich das genau dann darstellt. Zugleich versucht ja die Bank of Japan sozusagen, sich aus dieser unkonventionellen Geldpolitik so langsam zu verabschieden. Und das erhöht den Druck nochmal auf die Politik, dass sie sozusagen jetzt konsolidieren muss und eben nicht mehr den Weg der Schulden ohne weiteres wählen kann. Und gleichzeitig versucht man ja auch noch sozusagen die Unabhängigkeit der Zentralbank hochzuhalten. Also der Gouverneur, den Abe damals ins Amt gehievt hat, hat immer gesagt, er hat mit der Regierung kaum gesprochen und da gab es wenig Austausch. Also um nochmal zu deutlich zu machen, wie unabhängig die Zentralbank eigentlich ist. Aber also das ist absehbar, dass es dann Konflikt geben wird und irgendwie muss der sich auflösen. Und ich kann mir nicht vorstellen, weil der politische Druck im Moment so hoch ist, dass man wirklich jetzt anfängt zu konsolidieren, sondern man wird wahrscheinlich erstmal versuchen, nochmal neue Schulden aufzunehmen für einen gewissen Zeitraum, was aber insgesamt wahrscheinlich den Druck erhöht, dass man irgendwann dann doch die Steuern erhöht und bestimmte Leistungen zurückfährt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant noch.
Und was ist dein Ausblick für die japanische Wirtschaft für die nächsten Jahre? Also wie siehst du, siehst du quasi aus wirtschaftlicher Sicht die großen Herausforderungen, aber oder auch was erwartest du, wie wird sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt es da irgendwie Anzeichen?
Ja, also ich würde insgesamt sagen, dass die japanischen Unternehmen wahrscheinlich besser aufgestellt sind als ihr Ruf. Also lange Zeit hat man auch gerade den Großunternehmen vorgeworfen, dass Corporate Governance-mäßig sie wenig transparent sind, sie viele Lasten haben, die versteckt sind. Und dass es ja einfach für Investoren und für Außenstehende einfach nicht durchschaubar ist. Wir haben auch eine Reihe von Skandalen gehabt, wo sich dann herausgestellt hat, dass eben die Balance Sheets nicht korrekt waren. Und einfach auch, um sozusagen die eigenen Angestellten zu schützen, weil wenn das sozusagen öffentlich geworden wäre, dann wäre natürlich auch der Druck gestiegen, diese Kosten zu senken, was ja meistens dann zum Personalabbau führt. Und das ist in Japan traditionell gesehen nicht sehr populär, gerade bei Großunternehmen, weil man sozusagen auch so eine langfristige Perspektive eigentlich seinen Angestellten versucht zu geben. Also wenn man mal drin ist und es ist auch hochkompetitiv, in solchen Unternehmen zu arbeiten, dann ist aber eigentlich die Idee, dass man bis zum Renteneintritt auch dort bleiben kann. Und ja, also das war jetzt über viele, viele Jahre die Diskussion, sind die japanischen Unternehmen bereit, sozusagen diese strukturellen Anpassungen zu machen? Und ich glaube, das ist in vielen Fällen schon sehr weit fortgeschritten, sind sehr effizient aufgestellt, nach wie vor hoch innovativ. Insofern, glaube ich, kann man erwarten, dass die eine positive Entwicklung nehmen, wahrscheinlich auch ganz gut mit der Handelspolitik von Trump umgehen können. Wie gesagt, Produktionsstätten gibt es überall auf der Welt. Also es ist nicht mehr zwingend notwendig, dass man aus Japan heraus exportiert, sondern sehr häufig kann vor Ort produziert werden. Insofern würde ich sagen, ist es positiv. Dann war lange Zeit ein Problem, dass japanische Unternehmen einen Arbeitsfachkräftemangel hatten. Und da gibt es von Manpower, von dieser großen Personalvermittlungsfirma, so eine Umfrage, wie viele Unternehmen haben Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, und für über Jahre waren Japan immer auf Platz 1, also glaube ich 80-90% der Unternehmen Probleme hatten. Mhm. Und das ist interessanterweise in den letzten Jahren zurückgegangen, was vielleicht auch mit der Erhebung selber zu tun haben kann. Aber es macht auch Sinn, würde ich sagen, weil man zum einen jetzt mehr Wege eröffnet hat für ausländische Fachkräfte. Also gerade hochbezahlte Spezialisten, für die ist es viel, viel einfacher, jetzt nach Japan zu kommen und sich auch anzusiedeln. Und man hat auch massiv die Frauenerwerbstätigkeit erhöht. Mhm. Und wir sehen halt eben auch, dass ältere Arbeitnehmer in Arbeit bleiben. Mhm. Also ich habe mal ausgerechnet, dass von allen Erwerbstätigen sind jetzt schon fast 15% über 65 Jahre. Mhm. Das ist schon, wow, sehr, sehr hoher Wert. Mhm. Und also insofern macht es aus meiner Sicht schon Sinn, dass japanische Unternehmen nicht mehr so stark unter Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel leiden, weil sie eben Wege gefunden haben, damit umzugehen. Und das ist wahrscheinlich auch eine positive Nachricht für andere Länder, die ja vor ähnlichen Problemen stehen. Insofern, aus der Hinsicht würde ich sagen, ist es positiv. Negativ könnte man natürlich sagen, dass der demografische Wandel zwangsläufig dazu führt, dass der Binnenmarkt und die Binnennachfrage nicht mehr großartig wächst, wenn nicht sogar irgendwann zurückgeht. Es ist auch ein gewisses Risiko, dass sozusagen regionale Disparitäten in Japan selber immer größer werden. Wir haben zwar noch ein paar Regionen, die noch wachsen, also der Großraum Tokio beispielsweise, mhm, die Kanto-Ebene, aber wir haben eben auch viele Regionen, die massiv an Bevölkerung verlieren und auch sehr, sehr wenig Nachwuchs haben. Und ja, das ist sicherlich auch eine Gefahr, dass so dieser soziale Zusammenhalt und auch das Gefühl, dass sozusagen die Lebensbedingungen ähnlich sind im ganzen Land, dass das unter Druck gerät und vielleicht nicht mehr so einfach aufrechterhalten werden kann.
Mhm. Ja, interessant. Vielen Dank dir für die Schilderung, diesen kurzen Abriss von der Wirtschaftsgeschichte Japans von den 80er Jahren bis heute und sogar bis in die Zukunft hinein. Ich glaube, das war sehr verständlich und hat uns einen kleinen Einblick gegeben in die Besonderheiten der japanischen Wirtschaft. Jetzt wollen wir zur Auflockerung eine Runde kurzer holen. Mhm. Genau, nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön, dann fangen wir an. Was ist denn deine Lieblingswirtschaft, deine Lieblingskneipe oder dein Lieblingscafé?
Da müsste ich Izakaya sagen, das ist sozusagen die japanische Variante einer Kneipe. Wobei der große Unterschied ist, dass es immer was zu essen gibt oder auch sehr unterschiedliche Dinge zu essen gibt, die man dann sozusagen miteinander teilen kann. Insofern, glaube ich, ist es ein bisschen nettere Atmosphäre als in einem Pilzlokal, wo es eigentlich im Grunde genommen nur was zu trinken gibt, sondern da kann man eben auch essen, sich unterhalten und trinken. Ja.
Was ist dein Lieblingsort in Japan?
Das ist eine sehr gute Frage. Also jetzt im Sommer war ich mit der Familie in Idago, das ist so eine Halbinsel südlich von Nagoya. Das ist so ein bisschen abgeschieden, da ist nicht sehr viel Tourismus, aber es gibt sehr, sehr schöne Sandstrände und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, als wir da im Sommer 3 Tage waren. Das wäre so mein aktueller Lieblingsort. Ja.
Sehr schön. Angesichts steigender Lebenserwartung, ist es unausweichlich, dass das Renteneintrittsalter angehoben wird?
Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die in Japan im Grunde genommen auch sehr stark forciert wird. Also das offizielle Renteneintrittsalter ist 65, was schon eine erhebliche Steigerung zu früher ist. Also früher hatten wir, dass die Leute von ihrem normalen Job mit 50 oder 55 in Pension gehen und dann sozusagen als nicht regulär Angestellter oder mit einem anderen Vertrag dann noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Aber wir haben auch einfach sehr viele Leute, die aus dem Arbeitsmarkt komplett ausscheiden, weil sie genügend Vermögen haben und nicht mehr darauf angewiesen sind. Was wir jetzt in den letzten Jahren haben, ist eben, dass Leute im Arbeitsmarkt bleiben und gar nicht ausscheiden. Und wenn wir anschauen, warum sie das machen, dann gibt es durchaus Leute, die sagen, ja, das, weil ich einfach gerne arbeite oder ich brauche eine Beschäftigung und das tut mir gut. Aber die große Mehrheit sagt einfach, sie haben Angst, dass das Vermögen, was sie haben, nicht reichen wird bis zum Lebensende.
Mhm.
Das heißt, sie sehen eher eigentlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit und nicht so sehr eine Erfüllung ihrer individuellen Vorstellungen. Und ja, das ist in gewisser Weise ernüchternd. Also ich finde, in europäischen Medien, wenn mal darüber berichtet wird, dann sind da häufig sehr positive Beispiele und die gibt es auf jeden Fall, wo hochbetagte Erwerbstätige sehr, sehr zufrieden sind mit ihrer Situation. Ich bin aber am Zweifeln, ob das wirklich der Normalfall ist. Und
ich würde da auch ein Bias, ich kenne mich da nicht aus, aber ich würde da jetzt auch erstmal einen Bias vermuten.
Ja, aber es fällt natürlich auf, dass wenn man zum Beispiel mit dem Shinkansen fährt, also einem Schnellzug und am Hauptbahnhof Tokio einsteigt, dann werden die, bevor die sozusagen zurückfahren, werden die kurz geputzt. Da brauchen die, glaube ich, 7 Minuten dafür. Das ist auch für sich interessant. Aber die Leute, die das machen, die sind meistens deutlich im Rentenalter. Oder auch sehr viele Taxifahrer in Tokio sind, glaube ich, schon haben schon die 80 überschritten. Also da fragt man sich, ist das wirklich noch persönliche Präferenz oder ist da nicht einfach ein Problem? Und die Statistiken sagen auch, wenn man sozusagen auf Rentenzahlungen angewiesen ist, dann haben wir jetzt schon eine relativ hohe Altersarmut in Japan. Die ist bisher, kommt hier noch nicht so zum Tragen, weil japanische Haushalte und gerade die Älteren, die jetzt auch diese Boomphase noch mitgemacht haben, über sehr hohes Vermögen verfügen. Also lange Zeit hatten japanische Haushalte ein deutlich höheres Vermögen als Deutschland beispielsweise. Ich glaube, in Deutschland ist es sowieso nicht so hoch, je nachdem, welche Statistik man anguckt. Aber in Japan sieht man eben, dass die Haushalte über sehr hohe Vermögen verfügen und dann sozusagen im Alter dann auch über Mittel verfügen und die Rente gar nicht so wichtig ist. Aber es gibt natürlich viele, die gar nicht Vermögen aufbauen konnten und auch viele Leute, die jetzt sozusagen den wirtschaftlich schlechteren Zeiten auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und jetzt auch schon auf die 50, 60 zugehen, die haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, in vergleichbarem Maßstab ein Vermögen aufzubauen. Und da wird das auf jeden Fall ein Problem. Und da wird, glaube ich, natürlicherweise werden wir sehen, dass mehr Leute im Alter auch noch arbeiten müssen.
Ich vervollständige den folgenden Satz. Das deutsche Bild von Japan ist
unvollständig, aber es verbessert sich. Also ich glaube, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich früher in deutschen, auch seriösen Tageszeitungen gelesen habe über Japan, als es mich interessiert hat, aber ich wenig wusste, dann hat sich das qualitativ schon enorm verbessert. Also es hat auch viele Gründe. Ich merke es auch an den Studierenden, die wissen viel mehr, auch natürlich Sachen wie Netflix oder andere Sachen. Also man weiß einfach viel mehr. Als ich nach Japan das erste Mal gekommen bin, war das für mich einfach wahnsinnig neu. Und obwohl ich mich damit dann schon 2 Semester Japanisch studiert hatte, habe ich mich total unvorbereitet gefühlt. Das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so. Und ich glaube, wir sprechen jetzt auf einem anderen Niveau über Japan, als es lange Zeit der Fall war.
Steffen, was funktioniert in Berlin besser als in Tokio und umgekehrt?
Was funktioniert in Berlin besser? Wenn man von Berlin nach Tokio fährt, dann fällt einem erstmal natürlich auf, dass die Infrastruktur in Japan in einer anderen Liga zu spielen scheint. Die Züge sind deutlich moderner, alles ist funktioniert besser, obwohl viel, viel mehr Leute auch die öffentliche Infrastruktur benutzen. Also ich denke jetzt insbesondere an die U-Bahn oder Züge. Das ist schon sehr auffällig und gerade wenn man hinfliegt und dann zurück und dann sich wieder in die Berliner U-Bahn setzt, dann ist es schon ein starker Kontrast. Aber was sicherlich in Berlin toll ist, dass man einfach deutlich mehr Platz hat, also auch mehr Grünflächen und das habe ich auch wirklich zu schätzen gelernt. Das ist in Tokio ein Problem, es ist sehr stark verbaut. Gerade im Sommer heizt es sich auch extrem auf, dadurch, dass eben so viele Flächen versiegelt sind. Das ist in Berlin, glaube ich, deutlich besser. Und insofern, glaube ich, fühlt man sich auch ein bisschen freier, wenn man sich in der Stadt bewegt, als in Tokio, was zum Teil einfach sehr anstrengend sein kann. Ja.
Bitte vervollständige den folgenden Satz. Die Monarchie in Japan ist
Nicht sonderlich einflussreich.
Sehr gut. Welches japanische Gericht sollten wir unbedingt mal probieren?
Wahrscheinlich sollte ich jetzt etwas sagen, was man noch nicht typischerweise in Berlin auch überall bekommt.
Du kannst aber auch einfach sagen, was dein Lieblingsgericht ist, dein japanisches.
Ja, also was ich sehr gerne esse und wenn ich in Japan bin, versuche ich auch mal das umzusetzen, ist Yakitori. Das ist gebratenes Hühnerfleisch. Es gibt in Berlin ein teures Lokal, die das auch machen und das ist auch qualitativ sehr gut, aber nichts, was man häufiger machen kann. In Japan wäre das sozusagen eine relativ normalpreisige Küche und da werden verschiedene Teile des Huhns werden über Holzkohle gebraten. Werden über Holzkohle gegrillt und dann zum Teil mit unterschiedlichen Soßen bestrichen und dazu gibt es ein schönes kühles Bier, wenn man möchte. Das ist geschmacklich sehr gut und auch atmosphärisch häufig sehr ansprechend.
Sehr schön. Bitte vervollständige den folgenden Satz. Überreichtum ist?
Auch in Japan ein Problem.
Okay, und die letzte Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Im Moment ist schwer, optimistisch zu sein, aber letztlich, glaube ich, wird sich die Macht des Faktischen doch durchsetzen und, glaube ich, dazu führen, dass es eine größere Offenheit für klimafreundliche Lösungen geben wird. Ja.
Sehr pragmatisch, super. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, Steffen. Steffen, dann kommen wir zu unserer nächsten Runde. Du hast jetzt vor den Kurzen öfter angeteasert, die Arbeitskultur in Japan. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr eingehen. Einerseits auf den demografischen Wandel und auf den japanischen Arbeitsmarkt. Durch eine hohe Lebenserwartung und eine niedrige Geburtenrate ist Japan eine der am schnellsten alternden Gesellschaften der Welt. Das hast du ja bereits angesprochen. Und bereits seit 2001 schrumpft die Bevölkerungszahl und über 30% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Und dies stellt die Wirtschaft und auch das Renten- und Gesundheitssystem vor große Aufgaben. Aufgaben, vor denen auch Deutschland aufgrund einer sehr alternden Bevölkerung steht. Zunächst einmal möchten wir uns mit dir angucken, wie sich der demografische Wandel auf den Arbeitsmarkt in Japan auswirkt. Und in einem deiner Artikel beschreibst du, dass der demografische Wandel und der daraus resultierende Arbeitskräftemangel in Japan die Regierung dazu bewegt hat, ihre Arbeitsmarktpolitik arbeitnehmerfreundlicher zu gestalten. Da möchten wir als erstes vielleicht gerne mal von dir wissen, welche Maßnahmen die Regierung da ergriffen hat, die sich da für die ArbeitnehmerInnen positiv ausgewirkt hat.
Ja, also dazu muss man erstmal wissen, dass wir in Japan fast die ganze Nachkriegszeit über die gleiche Regierungspartei haben, die Liberaldemokratische Partei, LDP. Und die gehört eigentlich zum konservativen Spektrum, hat also durchaus unterschiedliche Gruppen, die sie organisiert, aber man kann schon sagen, das ist eine konservative, wirtschaftsfreundliche Partei. Die Großindustrie war auch lange Zeit ein wichtiger Unterstützer der Partei. Deswegen würde man davon ausgehen, dass sie eigentlich Reformen befürwortet, die sozusagen günstig sind für die Unternehmen. Und das war auch lange Zeit so. Es gibt da auch eine Parallele zu Deutschland. Es gab da auch sogar einen Austausch auf Regierungsebene zwischen der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder und der damaligen japanischen Regierung, wie man sozusagen die Wirtschaft jetzt umbaut, so dass wir wieder Wachstum haben. Und da war Lohnzurückhaltung ein wichtiges Element. Und Deregulierung, das ist auch im japanischen Sprachgebrauch ein sehr stark konnotierter Begriff, den auch jeder kennt. Mhm. Und eine gewisse Zeit war das auch positiv besetzt, weil man dachte, wir deregulieren jetzt, dann wird das ganze System fairer. Es werden nicht ein paar Branchen privilegiert, sondern jeder kann sozusagen, wenn er gut ist und produktiv ist, sozusagen erfolgreich sein. In Unternehmen hat man versucht, das schmackhaft zu machen, indem man den Mitarbeitenden gesagt hat, wenn ihr euch anstrengt, dann kriegt ihr auch höhere Bezahlung. Es ist also nicht mehr so wichtig, ob ihr jetzt lange im Betrieb seid oder erst kurz, sondern wenn ihr gut arbeitet und erfolgreich seid und so weiter, dann werdet ihr das auch merken. Also diese Ideen, die gab es auch lange Zeit und es war bis ja, man könnte sagen, bis Abe oder bis 2009 könnte man sagen, war das auch vielleicht die dominante Erzählung, dass es eigentlich positiv ist, wenn wir deregulieren und so weiter. Und dann gab es aber auch in den Wahlen, also auch ein Backlash, und man hat gemerkt, dass es eigentlich doch nicht so gut ankommt und dass auch die Sensibilität für soziale Ungleichheiten deutlich zugenommen hat in Japan, weil die Leute merken, okay, viele kommen jetzt gar nicht mehr zu Zuge, sogar junge Menschen, die an den besten Universitäten studiert haben, bekommen jetzt nicht ohne weiteres noch einen gut bezahlten Job, wenn sie fertig sind. Also diese Debatte hat dann eben auch angefangen und wurde immer größer. Das ist sicherlich ein Grund, warum selbst die LDP gemerkt hat, sie muss da wahrscheinlich ein bisschen darauf eingehen. Der wichtigere Grund aus meiner Sicht ist aber, dass man einfach auch den Arbeitskräftemangel gesehen hat und gleichzeitig, dass die Löhne nicht steigen und dass man jetzt noch einen weiteren Impuls braucht. Es reicht also nicht nur Strukturreformen und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, sondern man braucht auch eine höhere Binnennachfrage und man braucht höhere Löhne. Und dann hat man erst versucht, mit Appellen zu arbeiten, also auch auf diese bereits erwähnten Tarifverhandlungen einzuwirken. Das hat so nicht so richtig funktioniert. Und dann hat man eben auch Tools entdeckt und genutzt, wie zum Beispiel den Mindestlohn. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland auch. Wollte man ja lange Zeit auch nicht gesetzlich machen. Und dann hat man hier auch ein bisschen durchgegriffen und die Mindestlohnkommission dazu gebracht, ihn ordentlich zu erhöhen. Dann hat man auch gesetzlich neue Sachen eingeführt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit beispielsweise als Grundprinzip. Und wenn Unternehmen davon abweichen wollen, sind sie zumindest erklärungsbedürftig. Und bis dahin, dass man das sogar einklagen kann. Das sind also ganz neue Töne in Japan. Und die Grundidee ist einfach, dass man die Unternehmen zwingt, ihre guten Profite auch wieder verstärkt mit den Angestellten zu teilen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund dahinter.
Und kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie jetzt der demografische Wandel dazu beigetragen hat? Also was waren die Gründe für, dass diese Reformen aufgrund des demografischen Wandels vorgenommen wurden?
Ja, also lange Zeit hat man sozusagen Frauen sozusagen als diejenigen gesehen, die unbezahlte Arbeit machen im Haushalt. Und das war auch wichtig, weil wenn man jetzt Festangestellter in einem Großunternehmen ist, dann hat man eine Arbeitswoche von 50, 60 Stunden locker, wenn nicht sogar manchmal mehr. Und damit das überhaupt möglich ist und so eine Person auch eine Familie haben kann, brauchst du im Grunde genommen, so ist die Vorstellung, auch jemanden zu Hause, der alles andere macht, sich um die Kinder kümmert, einkauft, vielleicht noch um die pflegebedürftigen älteren Verwandten sich kümmert. Das heißt, lange Zeit hat man versucht, die gar nicht sozusagen in der gleichen Art und Weise erwerbstätig sein zu lassen, wie meistens die Male Breadwinner. Und dann durch den demografischen Wandel gibt es einfach einen massiven Arbeitskräftemangel. Und das sogar konservative Politiker und auch traditionsbehaftete Unternehmen gemerkt haben, sie müssen sozusagen jetzt auch andere Gruppen ansprechen, weil sonst fehlen ihnen einfach die Arbeitskräfte. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund dafür, warum die LDP sich so massiv dafür eingesetzt hat, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen steigt und dass Frauen also nicht nur erwerbstätig sind, sondern dass sie auch mehr Stunden arbeiten, also nicht unbedingt nur Teilzeit. Das ist, wenn man bedenkt, wie sozial konservativ die LDP an sich eigentlich ist, schon ein extremer Wandel. Aber es ist eben keine programmatische Entscheidung, sondern eher aus den Notwendigkeiten heraus.
Und jetzt haben wir quasi, hast du ja schon erklärt, dass sie quasi arbeitnehmerfreundliche Reformen gemacht haben aufgrund des demografischen Wandels, weil ja der Arbeitskräftemangel irgendwie angegangen werden musste. In Deutschland wirkt es derzeit so, als würde die Regierung eher eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes anstreben, also ein bisschen eine gegenläufige Entwicklung. Glaubst du, dass sich diese japanische Kehrtwende im Arbeitsmarkt auch für Deutschland lohnen könnte?
Also ich würde sagen, da gibt es durchaus ein paar Parallelen. Also gerade mit dem Mindestlohn, den hatte ich ja schon angesprochen, das ist auch zeitlich durchaus vergleichbar. Also bis sozusagen Deutschland die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, man braucht eine gesetzliche Lösung, hat man auch in Japan gesehen, dass jetzt auch die konservative Regierung sagt, wir brauchen einen deutlichen Anstieg in Mindestlohn. Und man muss auch sagen, dass in anderen Industriestaaten ja ähnliche Dinge gemacht wurden. Also das ist Japan vielleicht nicht ganz außergewöhnlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Arbeitsrecht in Japan viel flexibler ist. Es sind viel mehr Dinge möglich aus Sicht von Unternehmen, die in Deutschland gesetzlich gar nicht möglich sind oder nur in Form von tariflichen Vereinbarungen. Das kann man in Japan viel, viel einfacher durchsetzen häufig. Deswegen würde ich schon sagen, dass in vielerlei Hinsicht der japanische Arbeitsmarkt noch deutlich liberaler organisiert ist als der deutsche. Und es ist viel weniger verrechtlicht. Also man kann Mitbestimmung haben in Japan, aber wie die dann genau ausgestaltet ist, das sagt, schreibt eigentlich nicht das Gesetz vor, sondern das wird dann im Betrieb ausgehandelt. Und man kann es natürlich auch jederzeit ändern. Die Flexibilität ist jetzt nicht verschwunden, würde ich sagen, und die ist auch immer noch erheblich. Aber von der Tendenz her ist es eben interessant, dass man jetzt in Japan sogar auf eine stärkere Verrechtlichung setzt, was man davor immer versucht hat zu vermeiden. Hm. Und deswegen sehen wir jetzt auch, dass es mehr Gerichtsentscheide gibt und auch mehr Aktivitäten von Gewerkschaften, die ich schon ja erwähnt habe. Also die haben jetzt mehr Spielraum und mehr Tools an der Hand, weil die rechtliche Situation verschärft wurde.
Auch ein bisschen verständlich, ne? Wenn immer gewisse Errungenschaften oder gewisse Konditionen sozusagen immer zur Disposition stehen. Das bringt ja auch so viel Unsicherheit irgendwie für die arbeitende Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, Unsicherheit ist ein Motiv, das jetzt lange Zeit sich gezeigt hat, also bei japanischen ArbeitnehmerInnen. Auch viele sind sehr unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation. Das hat sicher auch mit den überlangen Arbeitsstunden zu tun. Aber über lange Zeit war einfach nicht sicher, wie sieht das in Zukunft aus? Und bei ausbleibendem Lohnwachstum ist es natürlich auch schwieriger, positiv in die Zukunft zu schauen, als wenn die Löhne eindeutig wachsen und man auch sehen kann, dass es in Zukunft auch so sein wird. Und dann die Unsicherheit, wie spart man fürs Alter vor? Kommt ja noch dazu. Also wir hatten in Japan lange Zeit relativ großzügige Betriebsrenten, wenn man im Großunternehmen gearbeitet hat. Das können die aber auch nicht mehr bezahlen. Das heißt, die sind zum Teil komplett gestrichen, zum Teil sind sie erheblich geringer als vorher und gleichzeitig steigen die Löhne nicht. Also die Möglichkeit, mehr zu sparen, obwohl man das müsste, war lange Zeit auch eingeschränkt. Und das verunsichert die Leute natürlich ganz klar.
Mhm. Ja, danke dir für die Ausführungen zum Arbeitsmarkt. Vielleicht noch stärker als auf den Arbeitsmarkt wirkt sich der demografische Wandel auf das Rentensystem und die Sozialsysteme aus. Immer weniger EinzahlerInnen müssen die Rente von immer mehr Rentnerinnen finanzieren und das ergibt sich ja schnell, dass das irgendwie ein Problem wird. Jetzt ist es aber so, was du in einem deiner Artikel schreibst, dass trotz des demografischen Wandels und der wirtschaftlichen Stagnation der japanische Sozialstaat über die letzten Jahrzehnte stärker angewachsen ist als in anderen Industriestaaten. Das wirkt ja erstmal erstaunlich. Wie schafft Japan das?
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, weil, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, Japan war ursprünglich einmal so ein Modell des kleinen Staates, der wenig umverteilt, der auch wenig Steuern erhebt, der sich sozusagen heraushält und vielleicht das eher implizit versucht, Dinge zu regulieren.
Kann man also sagen, dass vielleicht so ein Wachstumseffekt war, aber von einer niedrigen Basis aus?
Das spielt eine große Rolle, genau. Also wenn wir die Kurven ansehen, die steil nach oben gehen, dann hat das vor allem auch damit zu tun, dass die Ausgangsbasis gering war. Wenn wir aber das sozusagen im Verhältnis zum GDP sehen, dann ist jetzt ja der japanische Sozialstaat, also gemessen an den Sozialausgaben, gar nicht mehr so viel kleiner als der in Deutschland beispielsweise. Während der Pandemie, glaube ich, war sogar kurz höher als in Schweden, was wirklich erstaunlich ist. Das war lange Zeit sozusagen der andere, der entgegengesetzte Pol zu Japan. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also Demografie spielt hier die allergrößte Rolle, das kann man sagen. Ganz auf natürliche Weise steigen die Ausgaben, weil eben einfach immer mehr Leute Leistungen beziehen, weil es immer mehr Leute gibt in dem Alter, wo man Leistungen beziehen kann. Und da kann man auch als Regierung relativ wenig machen. Das wächst auch ziemlich natürlich und linear, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und vor allem für Gesundheitsausgaben und für Alterssicherung gehen die Ausgaben nach oben. Und warum ist das möglich, wenn die Wirtschaft stagniert? Und man schon hohe Schulden hat, man hat die Sozialabgaben auch deutlich erhöht. Das ist ein Teil der Antwort. Also die sind auch stark gestiegen und durchaus vergleichbar mit europäischem Niveau inzwischen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, dass man Wege gefunden hat, Schulden aufzunehmen, ohne dass man jetzt massiv noch weitere Steuern erhöhen muss. Aber das ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Also es gibt schon auch einen Konsolidierungsdruck. Man schaut jetzt auch näher, viel genauer hin bei Selbstständigen und bei anderen, was die Steuerlast angeht. Also man schaut schon auch, dass sozusagen diese Gelder dann auch wirklich eingenommen werden. Aber ja, also ich würde sagen, Schulden und Sozialabgaben sind die beiden wichtigsten Punkte.
Mhm. Steffen, würdest du sagen, dass das Modell, das Japan fährt, kann das als Blueprint für andere Gesellschaften dienen oder sind die Unterschiede da zu groß?
Also jetzt vor allem in Bezug auf den Sozialstaat im Kontext von einer alternden Bevölkerung, was du gerade meintest, dass ja. Es quasi steigende Sozialabgaben und steigende Staatsverschuldung ist. Ist das ein nachhaltiges Modell und kann das auch woanders funktionieren?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Das gilt sicher nicht per se für alle Bereiche gleichermaßen. Wenn wir jetzt beim Bereich Rente bleiben, über den wir gerade gesprochen haben, dann würde ich sagen, es gibt ja schon ein paar interessante Dinge, die man übernehmen kann. Japan hat den Government Pension Investment Fund 2001 gegründet, der sozusagen die Rücklagen für die Sozialversicherung anlegt. Und 2001, glaube ich, waren die Vermögenswerte bei 5% des GDP und jetzt sind sie bei deutlich über 40%. Und mit diesen Rücklagen soll dann sozusagen auch ausgeglichen werden, das Verhältnis zwischen Leistungen, also Rentenzahlungen und Beitragszahlungen über einen Zeitraum von 100 Jahren. Und die Vermögenswerte sind, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, das wird wahrscheinlich funktionieren, dass man über eine langere Zeit das ausgleichen kann und auch die jüngere Generation nicht übermaßen belasten muss mit höheren Abgaben. Vor allem Demografie ist ja auch nicht linear, sondern es gibt ja dann immer auch Punkte, wo das stärker ins Gewicht fällt und dann gleicht es sich auf längere Sicht dann wieder aus. Da ist, glaube ich, Japan wirklich Deutschland voraus und das ist sicher etwas, was man eventuell ist es auch schon zu spät, aber langfristig sicher auch übernehmen könnte. Man muss allerdings auch wissen, dass das Rentenniveau in Japan ist deutlich geringer als in Deutschland. Die Leute sind viel stärker darauf angewiesen, dass sie privat noch vorgesagt haben, dass sie noch eine Betriebsrente haben und so weiter. Das heißt, die Erwartungshaltung an die staatliche Rente ist auch eine andere als bei uns. Aber insgesamt finde ich die Idee, dass man sozusagen über einen sehr langen Zeitraum hier über einen Ausgleich versucht, interessant und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Das wäre ein Bereich und ein anderer, wo Japan, glaube ich, auch durchaus vorbildlich ist, ist in der Gesundheitsbereich. Also wir haben eine hohe Lebenserwartung. Das hat sicherlich mit vielen Faktoren zu tun, aber das Gesundheitssystem ist, glaube ich, dem zuträglich, weil es eben sehr stark auf Vorsorge Wert legt. Und insgesamt sind die Kosten deutlich niedriger. Das wird unter anderem eben auf die stärkere Fokussierung auf Vorsorge zurückgeführt. Also je nach Lebensalter muss man dann bestimmte Untersuchungen auch über sich ergehen lassen und kriegt dann auch sehr deutlich gesagt, wo vielleicht man tätig werden muss. Und da wird dann auch geschaut, ob das dann auch passiert oder nicht. Und man muss viel stärker zuzahlen. Es ist viel stärker auf Effizienz getrimmtes System. Wenn man zur Apotheke geht, weil einem der Arzt was verschrieben hat, dann kriegt man wirklich nur die Zahl der Tabletten ausgehändigt, die man braucht und nicht eine ganze Packung, wo man dann vielleicht die Hälfte wegwerfen muss. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man sich abschauen kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass Japan alle Probleme gelöst hat oder dass nur alles auf das überlegene Gesundheitssystem System zurückgeführt werden kann. Aber es gibt auf jeden Fall Lösungen, die interessant sind und die in der deutschen Debatte wenig wahrgenommen werden, weil kaum jemand gewöhnt ist, für bestimmte Dinge nach Japan zu schauen. Also oft ist die Erwartung, man fährt nach Japan und es ist technologisch, hat man hier tolle Lösungen zum Beispiel in der Pflege gefunden und dann sind die Leute häufig enttäuscht, dass da eben noch keine Pflegeroboter alles selbst nicht erledigen können. Da kann sich vielleicht in Zukunft noch was tun, aber die interessanten Lösungen sind, glaube ich, eher in so Dingen wie Vorsorge, auch gerade was das Rentensystem angeht, ja.
Ja, spannend. Danke dir auf jeden Fall für diese Einblicke, wo Japan vielleicht im demografischen Wandel einfach ein bisschen voraus ist und vor Aufgaben steht, die in Deutschland in den nächsten Jahren dann auch auftreten werden. Dann sage ich auch erstmal vielen Dank, Steffen, für den gesamten Einblick nach Japan. Ich habe unglaublich viel gelernt. Heute kann ich jetzt schon mal sagen, fand es unglaublich interessant. Bevor wir dich hier aber entlassen, hast du jetzt noch die Gelegenheit, hier ein Plakat oder ein Flyer auszulegen. Also in anderen Worten, möchtest du einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch vielleicht für unsere Hörerinnen abgeben?
Genau, da würde ich vielleicht einfach einen Lesetipp geben, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir viele HörerInnen haben, die sich jetzt nicht so ausgiebig mit Japan beschäftigt haben oder beschäftigen. Und das ist auch ein Buch, was ich gerne in meiner Vorlesung zum Einstieg nehme, weil es sozusagen die geschichtliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg Japan in den Kontext setzt mit dem, was wir heute beobachten. Und das Japan Story von Christopher Harding. Das sind so einzelne Kapitel über sehr unterschiedliche Elemente, auch über die politische Debatte beispielsweise vor dem Zweiten Weltkrieg und danach, also die politischen Strömungen, die es dann gab, über Feminismus, über die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Kapitulation. Und man kann auch ganz gut nachverfolgen aus meiner Sicht so die langen Entwicklungslinien, wie sich das auch heute auswirkt. Also das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Einstieg, der sich auch ganz gut liest.
Super, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir, Steffen. Also danke an euch erstmal, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Ein besonderer Dank geht wie immer an die Leute, an unseren Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so die Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Stühle frei und bei Patreon könnt auch ihr zu Stammgästin werden. Und in den Shownotes erfahrt ihr, wie ihr das tut. Und der größte Dank geht natürlich an dich, Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns in die Wirtschaft gekommen bist und für das spannende Gespräch und für ja die spannenden Einblicke in die japanische Wirtschaft. Herzlichen Dank dir.
Ja, vielen Dank euch für das Interesse. Hat Spaß gemacht.
Dann
tschüss.
Tschüss.